Ich freue mich, dass es möglich ist, dass wir so miteinander uns sehen können und Gottesdienst feiern. Ich habe heute für heute Morgen ein Thema ausgelesen, das mich seit einiger Zeit bewegt hat. Und vielleicht hast du in dieser schwierigen Zeit, wo wir gerade drin stecken, auch schon manchmal den Gedanken gehabt, eigentlich würde ich gerne alles ändern. Eigentlich wäre ich gerne ein Held. Einmal die Welt retten vor dem Coronavirus. Das wäre es jetzt. Einfach einmal können alles ändern. Oder einmal Bundesrat sein und die Schweiz durch weise Vorkehrungen retten. Ich muss ehrlich sagen, aktuell, ich will nicht wirklich Bundesrat sein bei all den Entscheidungen, die man treffen muss. Aber wenn man weise Entscheidungen machen könnte und man hätte die, dann wäre es doch eigentlich toll, dass man andere könnte mit dem retten. Und bei all dem, bei diesen Gedanken, ist mir eine biblische Person in den Sinn gekommen, die ich heute ins Zentrum stellen will. Und zwar der Josef. Der alttestamentliche Josef. Er war nicht ein Bundesrat, aber ein politischer Held. Er hat in einer schwierigen Krise nicht nur seiner Nation, sondern mehrere Nationen gerettet. Tausende Menschen hat er vor einem sicheren Tod bewahrt. Dortmal ist es keine Corona-Krise gewesen, wo die Welt bedroht hat, sondern es ist eine siebenjährige Hungersnot gewesen, wo Menschen bedroht hat. Und der Josef war eine Person, die durch weise Vorkehrungen zigtausend Leben bewahrt hat. Wir könnten sagen, was für ein Held. Und jetzt lasst uns mal einen Blick auf das Leben von dem Glaubensheld werfen. Dass wir mal sehen, wer ist das eigentlich war. Vieles wissen wir aus biblischen Erzählungen, wenn man die biblische Geschichte angeschaut hat. Der Josef, der stammt ja aus einer recht komplizierten, ich würde sagen, eigentlich kaputten Familie. So ganz gesund war sie nicht. Sein Vater war mit zwei Schwestern geheiratet. Und das an sich nicht freiwillig, denn die ältere Schwester Lea, die hätte er gar nicht heiraten wollen. Die ist ihm einfach untergejubelt worden. Die jüngere Schwester Rahel, das war die Frau, die er von Herzen geliebt hat. Keine idealen Voraussetzungen für ein harmonisches Familienleben. Zwei Ehefrauen, danke dir. Zwei Ehefrauen, die Schwestern sind. Unter diesen zwei Frauen hat jetzt ein Wetteifern angefangen. Ein Wetteifern um die Gunst von dem Ehemann. Der Wettstreit, der hat sich ausgetragen über die Gebärfähigkeit von diesen beiden Frauen. Gebärfähigkeit, wer schafft es? Mehr Kind und dort mal mehr Söhne. Für den Mann zu gebären. Und was war das Ergebnis? Das Ergebnis ist, dass Josef einer von 12 Söhnen und einer Tochter war von insgesamt 4 verschiedenen Frauen. Was ist das für eine Familie? Was für ein Elternhaus, das er hier hat? Als einer von den Nachzüglern und Liebling von seinem Vater ist er von seinen Brüdern gehasst. Dass er sie dann immer wieder verpetzt hat beim Vater, hat sicher dieser Beziehung unter den Geschwistern nicht gerade geholfen. Und das geschwisterliche Verhältnis, dem hat es nicht geholfen. Der Josef war ein Träumer gewesen, und das im wahrsten Sinn vom Wort. Seine Brüder wollten ihn loswerden. Mit 17 ist dann der Josef als Jugendlicher auf Ägypten verschleppt. als Sklave an den Potiphar verkauft. Der Potiphar, der Oberste von der Leibwache vom Pharao. Und dort hätte er müssen arbeiten. Als Jugendlicher. In einem fremden Land als Sklave verkauft und dort am Arbeiten. Und dann ist es spannend, seine Arbeit gelingt ihm so gut, dass ihm viel Verantwortung übertragen wird. Dass ihm sogar das ganze Haus vom Potiphar anvertraut wird. Der Frau vom Potiphar fällt jetzt in dem Haus, wo er zuständig ist, der gut aussehende junge Mann auf. Und sie versucht, ihn mehrfach zu verführen. Aber der Josef, der will keinen Sex mit ihrer haben. Und das passt der Frau überhaupt nicht. Dass der Jugendliche sich wehrt. Sie lügt und wirft ihm versuchte Vergewaltigung vor. Und er wird wegen dem ins Gefängnis gerührt. Von den eigenen Brüdern gehasst, verraten, verkauft und jetzt unschuldig im Gefängnis. Was ist das für ein Leben, das der Josef durchmacht? Aber auch im Gefängnis gelingt die Arbeit von Josef so gut, dass ihm auch dort wieder Verantwortung übertragen wird. Nach einiger Zeit begegnete Josef dort im Gefängnis zwei Angestellte vom Pharao, dem Bäcker und dem Mundschenk, wo der Pharao aus Zorn raus ins Gefängnis gerührt hat. Beide haben im Gefängnis bedeutsame Träume. Und sie verstehen die Träume nicht. Der Josef hilft ihnen und erklärt ihnen die Bedeutung dieser Träume. Und 3 Tage später trifft es genau so ein, wie er ihnen gesagt hat. Und obwohl er den Mundschenk gebeten hat, doch beim Pharao zu erzählen, dass er unschuldig im Gefängnis sitzt, vergisst er ihn. Denkt nicht mehr dran. Er vergisst einfach, um die Freilassung zu bitten. Und erst ganze 2 Jahre später im Gefängnis, als der Pharao dann selber bedeutsame Träume hat, da erinnert sich der Mundschenk an ihn. Und wieder kann der Josef Träume deuten. Und jetzt kommt die große Stunde vom Josef. Der Pharao lässt ihn aus dem Gefängnis holen und er deutet ihm die Träume. Er gibt dem Pharao den Rat, einen im Staat über alle in Ägypten einzusetzen, wo die Verantwortung für die Vorkehrungen für die Zeit der Hungersnot trifft. Und der Pharao beschließt, dass der Josef selber die Aufgabe übernehmen soll und macht ihn zum zweitwichtigsten Mann in Ägypten. In dieser Position sorgt der Josef dafür, dass Ägypten auf die kommende Krise so gut vorbereitet ist, dass sie während der 7-jährigen Hungerszeit, 7 Jahre lang, wo nichts gewachsen ist, wo sie nichts geerntet haben, dass nicht nur die eigene ägyptische Nation überlebt, sondern auch verschiedene andere Nationen, unter anderem die Familie von Josef. Ihnen ist auch geholfen worden. Der Josef rettet jetzt zigtausend Menschen sowie seine ganze Familie vor dem Hungerstod. Angefangen von Papas Liebling, zum Kastenbrüder, zum Sklav, zum Knasti, ist eingesessen im Gefängnis, hin zum zweitwichtigsten Mann der Nation. Wahrscheinlich ist das keine übliche politische Laufbahn. Ich vermute, unsere Bundesräte haben andere Laufbahnen hinter sich. Lasst uns doch jetzt genauer hinschauen, warum er trotz so widrigen Umständen in seinem Leben zu solchem Glaubensheld geworden ist. Wenn man hineinschaut in die Bibel in der 1. Mose 39. Dort im Kapitel 39, da wird uns davon berichtet, dass der Josef vom Potiphar gekauft worden ist. Und ab dem Vers 2 lesen wir dort: Der Herr half Josef, sodass ihm alles glückte, was er unternahm. Er durfte im Haus arbeiten und auch Potiphar merkte bald, dass der Herr auf seiner Seite stand und ihm großen Erfolg schenkte. In einer anderen Übersetzung heißt es, ließ der Herr seine Hand glücken. Deshalb bevorzugte er ihn vor allen anderen Sklaven und machte ihn zu seinem persönlichen Diener. Er setzte Josef zum Hausverwalter ein und vertraute ihm seinen ganzen Besitz an. Von da an segnete der Herr Potiphar und ließ es ihm Josef zuliebe gut gehen. Die Arbeiten im Haus waren erfolgreich. Es gab eine gute Ernte und die Viehherden vergrößerten sich. Potiphars Vertrauen wuchs. Er ließ Josef freie Hand und kümmerte sich selbst um nichts mehr, außer um seine eigenen Speisen. Josef schien alles zu gelingen. Er wird zum besten Diener dort und zum Segen für den Potiphar und sein ganzes Haus. Nicht nur im Haus vom Potiphar läuft so. Als Josef einige Zeit später im Gefängnis ist, da lesen wir dann im gleichen Kapitel ab dem Vers 21, aber der Herr hielt weiterhin zu Josef. Er stand ihm bei und sorgte dafür, dass der Gefängnisverwalter ihm wohlgesinnt war. Josef wurde bald darauf von ihm zum Aufseher über die Gefangenen ernannt. Er war nun verantwortlich für alles, was im Gefängnis geschah. Der Verwalter brauchte sich um nichts mehr zu kümmern. Er vertraute Josef völlig, weil er sah, dass der Herr ihm half und ihm Erfolg schenkte. In der Luther-Bibel steht an der Stelle wieder, denn der Herr war mit Josef und was er tat, dazu gab der Herr Glück. Wenn wir von Glück redet, heißt da in der Bibel, und Gott, der Herr, ließ es ihm glücken. Glück ist etwas, was von Gott her zufällt. Auch da klingt am Josef alles. Und die Geschichte von Josef, die erinnert mich an einen Spruch, der mich tief berührt hat. Manchmal gibt es in unserem Leben ja Zeiten von der Dunkelheit. Zeiten, wo man nicht weiß, wo der Weg ist, wo Träume zerplatzen und man sieht keinen Weg, wie es weitergehen könnte. Du hast vielleicht auch schon so Situationen erlebt. Und in dem Moment fühlt man sich entmutigt, traurig, leer. Und in mir innen wird es dann lauter und ich frage mich, bin ich schuld daran, warum ich nicht mehr in Gottes Plan bin? Und ich glaube, Josef war etwa dir in seinem Leben an dieser Stelle gewesen. Warum bin ich nicht länger dort, wo Gott mich eigentlich haben will? Und genau in dieser Situation, in dieser Enttäuschung, in dieser Leere, in dieser Traurigkeit, ist mir der Spruch begegnet, ein afrikanisches Sprichwort, wo es heisst, wo Gott dich hingesät hat, da sollst du blühen. Wo Gott dich hingesät hat, da sollst du blühen. Was hat uns das nette Sprichwort sagen? Der Samen selber kann nicht entscheiden, wo er hingesät wird. Das macht ein anderer. Das Bestimmen an welchem Ort. Was der Samen kann entscheiden, ist in dem Moment, an dem Ort, wo er hingesät ist, was er macht, wie er ist. Es kann er anfangen, zu jammern und sich beschweren. Das ist nicht die richtige Bioerde da. Es kann ja nichts werden. Die Stelle ist doch viel zu wenig sonnig. Wie soll ich da aufblühen? Es hat gar nicht genug geregnet. Es gibt viel zu wenig Dünger an dem Ort, wo ich ausgesät worden bin. Und somit einfach nicht die idealen Voraussetzungen für ein Wachstum. Der Samen kann anfangen, an dem Ort, wo er ausgesät ist, sich zu beschweren und zu jammern. Und vielleicht wächst dann trotzdem noch eine kleine, vielleicht jämmerliche Blume an. Oder aber der Samen wird total verbittert an dem Ort, wo er ausgesät ist. Denn eigentlich ist es doch unfair, dass man genau an dem Ort hingesät worden ist. Voller Bitterkeit verhärtet sich die Schale von dem Samen, sodass eigentlich gar nichts mehr wachsen kann. Oder aber der Samen würde sagen, also das ist vielleicht jetzt nicht gerade mein Traumplatz, den ich mir vorgestellt habe. Und es sind vielleicht auch nicht die idealsten Bedingungen, aber ich werde trotzdem blühen. Blühen, was Zeug haltet. Du sollst dort an dem Ort blühen, wo Gott dich hingesagt hat, da, wo du bist. Ganz egal, ob ich am richtigen oder falschen Ort bin, wenn ich den Eindruck habe, oder vielleicht sogar auf ungerechte Art und Weise. Für mich steht das Leben von Josef genau für diesen Spruch. Genau für das. Und vielleicht ist er wegen dem auch zum Glaubensheld geworden. Egal, wo der Josef landet, ob er Sklave ist, Gefangener ist, ob er der zweitwichtigste Mann, der zweitwichtigste Staatschef praktisch ist, an allen Orten, wo wir es sehen, blüht er auf und wird dadurch zum Segen. Und das macht für mich die wahre Begebenheit von Josef so spannend. Ganz egal, was Gott in seinem Leben zulässt oder wo er hingesetzt wird, er fängt an zu blühen und wird für andere zum Segen. Und dabei hätte doch der Josef alle Gründe, um dabei zu verbittern. Er hätte alle Gründe, voller Hassgefühl zu sein. Gegen seine Brüder. Gegen die Frau von Potiphar, die Falschaussagen gemacht hat und er im Gefängnis sitzt. Voller Hassgefühl könnte er sein, voller Rachegedanken. Er könnte hart werden und ungerecht auch zu anderen Menschen. Wenn die mir das antun, da haben, da kann ich auch nichts dafür, dann bin ich halt zu anderen auch so. Er hätte allen Grund zu resignieren. Gott den Rücken zuzuwenden und selbst als er sich als Sklave richtig verhalten hat, Gott zur Ehre und nicht mit der Frau von Potiphar schlafen tut, wird er ungerechterweise bestraft. Er könnte eigentlich voller Recht sagen, Gott, wo bist du eigentlich in meinem Leben? Jetzt tue ich das, was vor dir recht ist. Und jetzt werde ich nur bestraft. Der Josef könnte so reagieren, er könnte aber auch auf der anderen Seite in diesen guten Zeiten in seinem Leben auch stolz und arrogant werden. Ist es er doch gewesen, der als Teenager die Träume gehabt hat, die 22 Jahre später Wirklichkeit werden. Als dann seine Brüder sich vor ihm verneigen. Und vorher haben sie ihn ausgelacht. Er könnte stolz und überheblich werden. Seht ihr, ich habe es euch schon immer gesagt. oder wo genau das passiert, wo er einen Mund schenkt und einen Bäcker Träume deutet, wo er könnte sagen, ich habe es gewusst. Und genauso beim Pharao, wo er die Träume deutet hat. Und dann ist es doch er, der zum zweitwichtigsten Mann ernannt worden ist in Ägypten. Es sind doch seine Massnahmen gewesen, die zigtausende vor dem Tod gerettet haben. Ich sehe in dem Leben von Josef wieder einen verbitterten, nur einen arroganten Mensch. Ich sehe einen Mann mit einem weichen und demütigen Herz, wo immer wieder betont, dass es nicht er ist, der die Träume deuten kann, sondern dass es Gott ist, der das kann. Dass er allein Gott gebührt und nicht ihm. Der Pharao ernennte Josef nicht zum zweitwichtigsten Mann von Ägypten, weil er sich so gut präsentieren kann. Weil er so begabt ist, sondern weil der Pharao etwas anderes beim Josef bemerkt hat. Er merkt, dass er Josef von Gott erfüllt ist. Und das lesen wir dann im 1. Mose 41, Vers 38. Da sagt der Pharao zu seinen Leuten, wir finden für diese Aufgabe keinen besseren Mann als Josef, denn in ihm wohnt Gottes Geist. Wow. Das hat der Pharao bemerkt, wo gar nicht an Gott geglaubt hat. Es sind nicht Josefs Fähigkeiten oder Begabungen, die der Pharao beeindruckt. Es ist das Wirken von Gott im Leben von Josef. Das hat der Pharao beeindruckt. Wie Gott im Leben von Josef zum Zug gekommen ist. Aber wie hat es der Josef geschafft, trotz dieser Ungerechtigkeit und dem Leiden, das er erfahren hat, ein weiches und demütiges Herz zu bewahren? Wie hat es der Josef geschafft, egal wo er war in seinem Leben, an welcher Station, dass Gottes Wirken durch ihn sichtbar geworden ist? Leider erzählt uns die Geschichte da nicht allzu viel drüber. Aber wir lesen zum Beispiel in Sprüche 4, Vers 23, vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Und ich glaube, dass wir genau das an Josefs Leben sehen können. Sein ganzes Leben hat das beeinflusst. Das ist der Schlüssel in seinem Leben. Ich glaube, dass Gott mit dem Josef an seinem Herz geschafft hat. Dass der Josef ähnlich wie der David Gott eingeladen hat, sein Herz zu durchforschen, zu schauen, wo etwas nicht in Ordnung ist. Dass der Josef näher bei Gott war und sich Gott geöffnet hat. Ich kann mir vorstellen, dass es dem Josef eben nicht einfach gefallen ist, dann seine Brüder oder auch der Frau von Potiphar zu vergeben. Es heisst nicht, dass Vergebung einfach ist. Ich glaube, dass der Lebensweg von Josef zum Teil wirklich ein schwerer und leidvoller Weg war. Und die Namen von seinen beiden Söhnen, die geben da eigentlich einen klaren Hinweis drauf. Der erste Sohn von Josef, den nennt er Manasse. Und Manasse heisst, Gott hat mich all meinen Kummer vergessen lassen. So hat er seinen Sohn genannt. Immer wenn er Manasse gerufen hat, hat er eigentlich ausgerufen, Gott hat mich all meinen Kummer vergessen lassen. Alles, was ich an Schwerem erlebt habe im Leben. Und seinen zweiten Sohn hat er Ephraim genannt. Und wenn er Ephraim gerufen hat, dann ist die Bedeutung mitgeschwungen, Gott hat mir im Land meiner Leiden Kinder geschenkt. Im Land meiner Leiden hat Gott mir Kinder geschenkt. Man spürt da so ein bisschen raus, dass es auch für den Josef nicht einfach war. Bei uns ist es halt leider so, wir kennen die biblische Geschichte und kennen den Ausgang und lesen über ganz viele Sachen immer hinweg, aber wir können uns schwer darin hineinversetzen. In dem Moment, wo der Josef im Gefängnis war, hat er nicht die Perspektive gehabt, ja gut, also ein paar Jahre später bin ich draußen, bin ich der zweithöchste Mann vom Land, dann tue ich die Hungersnot bekommen. Ich werde gut rauskommen dabei. Ich werde irgendwann meinen Vater wieder sehen, meine Brüder sehen. All das hat er nicht gewusst. Und er hat sich trotzdem ganz gut ausgeliefert und ist an dem Ort, wo er gestanden ist, aufgeblüht. Und trotz dieser Leiden behalte der Josef ein weiches und demütiges Herz. Der Josef erkennt, dass Gott es gut meint. Dass Gott alles im Griff hat. Hunderte Jahre später tut der Paulus Folgendes schreiben: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Ist das unsere tiefe Gewissheit? Es passiert nichts in meinem Leben, wo Gott nicht zulässt. Gott meint es gut mit mir. An dem Ort, wo er mich ausgesagt hat, will ich blühen. Der Josef erkennt, glaube ich, obwohl er den Paulus noch nicht kennt hat und der Vers so noch nicht gewusst hat, erkennt der Josef genau die Wahrheit, dass es Gott gut mit ihm meint und dass Gott aus ihm Leid Gutes werden lassen. Gott hat es im Griff. Und so sagt er dann seine Brüder, wo sie kommen, sich verneigt haben vor ihm, in 1. Mose 50 lesen wir das, sagt er: Was mich betrifft, hat Gott alles Böse, das ihr geplant habt, zum Guten gewendet. Auf diese Weise wollte er das Leben vieler Menschen retten. Wir wissen manchmal nicht, was Gott genau plant. Warum er gewisse Sachen zulässt. Warum er jetzt den Coronavirus zulässt. Aber ich weiß, er hat es im Griff. Und ich will an dem Ort, wo ich bin, wo er mich hingestellt hat, wo er mich ausstreut, will ich ihm zur Verfügung stehen. So wie der Josef. Was für ein Glaubensheld. Beim genauen Anschauen erkenne ich, dass es nicht am Josef seine grandiosen Fähigkeiten sind. Nicht seine glänzende Talent oder hervorragende Intelligenz. Nein, das macht ihn nicht zum Held. Ich sehe, dass der Josef ein Mensch ist, ein Mensch wie du und ich. Es geht nicht um meine Grossartigkeit, sondern um Gottes Größe. Großartigkeit von Gott, wo uns und seine Welt so sehr liebt. Er ist es, wo aus Bös plantem Gutes entstehen kann. Was für ein Vertrauen in Gott, selbst wenn Menschen in meinem Leben etwas Böses planen, kann Gott Gutes daraus werden lassen. Und je tiefer das Verständnis in mein Herz sinkt, merke ich, wie ich ruhiger werde. Dass egal, was in meinem Leben passiert und vor sich geht, dass Gott Gutes daraus machen kann. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du alles im Griff hast, auch in unserem Leben. Jesus, und wir wissen manchmal nicht, warum du auch in unserem Leben so schwierige Zeiten zulässt. Warum du Leid zulässt, Ungerechtigkeit. Und ich könnte dem Josef so nachfühlen, wenn er wenn er verbittert worden wäre, wenn er dich anklagt und wenn er sagt, hey, geht's noch? Jesus, ich bitte dich um die Gewissheit in unserem Herz, um das tiefe Vertrauen, dass du auch aus Bösem, aus bös geplantem Gutes kannst entstehen lassen. Und lass uns als Samen dort sein, wo du uns haben willst, wo du uns ausgestreut hast, und lass uns aufblühen. Schenk du, dass wir auch wie der Josef und der David ein weiches und demütiges Herz bekommen. Schau du ins Herz und begegne du uns. Schenk du Klarheit über deine Sicht und das tiefe Vertrauen, dass du alles im Griff hast. Dass nicht die Welt und die Herrscher in dieser Welt und nicht Leute in unserem Leben, die zum Teil über uns bestimmen, ohne dass wir etwas zu sagen haben, dass die nicht das letzte Wort haben, sondern dass du das letzte Wort hast. Und dass du ganz genau weißt, auch beim Josef hast du so eine Hungersnot zugelassen, dass auch der Jakob mit seinen Söhnen nichts mehr zum Essen gehabt hat. Und du lässt bei uns der komische Corona zu, und ich weiß manchmal nicht warum. Aber ich will dir vertrauen, dass du einen guten Plan hast, dass du der Herr über dieser Lage bist und dass du Böses zu Gutem kannst wenden. Wir wollen dir alle Ehre geben und dich anbeten. Amen.